Wie schon erwähnt, haben wir ja in dieser Zeit die Gebetswoche und wir treffen uns halt jeden Abend, um gemeinsam ja, vor Gott viele Sachen zu nennen und unsere Anliegen zu nennen. Wir bitten und danken Gott für vieles und mir ist irgendwie etwas neu bewusst geworden oder neu aufgefallen. Gott erschuf ja nicht nur das Universum, die Welt, er erschuf nicht nur die Menschen und die Tiere, er hat auch die Zeit mit eingeplant. Und unser Gott, der ist ja nicht an diese Zeit gebunden und er weiß eigentlich ganz genau, was in meiner Vergangenheit war, er weiß, was in meiner Gegenwart ist und er weiß auch wirklich oder er weiß genau, was alles auf mich noch zukommt. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn Gott doch schon alles weiß, warum muss ich ihm eigentlich noch meine Anliegen nennen? Und wir lesen in Matthäus 7, Vers 7, da steht: Bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Also wir werden hier zur Handlung aufgefordert, wir sollen es tun, wir sollen bitten, wir sollen suchen, wir sollen klopfen. Und wisst ihr, es ist, glaube ich, Gott ganz wichtig, dass wir das, was uns als Anliegen vorliegt, dass wir es ihm wirklich nennen. Er will es hören, er will wissen, was uns wirklich bewegt, was uns wichtig ist. Ich will es vielleicht an kleinen Beispielen verdeutlichen. Wenn zum Beispiel meine Frau etwas Gutes gekocht hat, dann denke ich mir so, ja, das war doch wirklich lecker. Und wenn ich es dann nur bei diesem Gedanken belasse, dann könnte es doch passieren, dass meine Frau irgendwann zweifelt an ihren Kochkünsten. Es ist gut, wenn ich ihr sage, Schatz, es war lecker. Oder wenn ich so auf meinem Sofa sitze und mir denke, boah, jetzt ein Kaffee, das wäre doch super. Aber ich glaube nicht, dass ich da etwas tun würde. Ich meine, meine Frau ist aufmerksam, aber sie kann keine Gedanken lesen. Also muss ich darum bitten. Es ist klar, es ist jetzt nicht zu vergleichen mit Gott. Gott kann unsere Gedanken hören oder lesen und er weiß genau, was bei uns sich abspielt im Kopf. Aber ich denke, es wäre viel wichtiger, wenn wir uns wirklich diese Zeit nehmen und wenn wir zu Gott reden und ihn wirklich um die Sachen bitten, die uns beschäftigen. Es gehen bei uns im Alltag so viele Gedanken durch den Kopf und wenn wir das nur einfach so zwischendurch in den Kopf durchgehen lassen, die Gedanken oder die Wünsche, die wir haben vor Gott oder die Anliegen, es ist ganz anders, als wenn wir uns wirklich diese Zeit nehmen und sagen, Gott, ich bitte dich darum. Wenn wir uns diese Zeit nehmen, uns zurückzuziehen und Gott um etwas zu bitten. Und wenn wir so über das Gebet nachdenken, beziehungsweise mir ist dann eingefallen, vor einiger Zeit habe ich ja das Kapitel Johannes 17 gelesen, da geht es halt um Jesus, wie er gebetet hat. Jesus war ständig unterwegs, aber er hat sich immer wieder die Zeit genommen, um alleine zu sein. Er wollte nicht immer nur unter den Menschen sein, denn er wollte die Zeit mit seinem Vater, also mit Gott, die Zeit verbringen und mit ihm reden. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt das Kapitel 17 in Johannes aufschlagen, im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 17. Und wir lesen die ersten 5 Verse. Dies redete Jesus. Also da sehen wir das. Jesus hat es nicht nur gedacht, Jesus hat geredet. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, das ich tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also hier in dem ersten Abschnitt, da geht es um Jesus selber. Er betet für sich selber. Und wir lesen öfter halt das Wort Verherrlichung oder Verherrlichen. Und Jesus will, dass Gott ihn verherrlicht. Er bezieht sich hier schon auf die Auferstehung. Er sagt, Gott, verherrliche mich dadurch, dass du mich aus den Toten auferweckst. Und dadurch wirst du verherrlicht, Gott. Gott, du wirst verherrlicht, weil die Menschen dann sehen, dass ich nicht ein ganz normaler Mensch war. Ich bin ein Gott, ich bin dein Sohn. Ich bin der Sohn, der als Erlöser auf diese Erde kam, um uns frei von den Sünden zu machen und uns in die Ewigkeit mitzunehmen. Und in der Ewigkeit, in der wir sein werden, da werden wir noch mehr von Gott und von Jesus Christus erkennen und das wird wundervoll sein. Und dann sagt er auch noch, dass er die gleiche Herrlichkeit, die er schon vor der Weltschöpfung hatte bei Gott, dass er die gerne wiederhaben will. Und ich würde gerne mit uns weiterlesen ab Vers 6, die Verse 6 bis 19, das ist jetzt ein etwas längerer Abschnitt. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Also vorweg, hier betet Jesus halt für die Jünger. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens. Damit ist Judas gemeint. Damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Also wenn man diesen Abschnitt so das erste Mal liest, dann könnte es ja einem so vorkommen, dass Jesus sich immer wieder wiederholt. Wenn wir auf unser Gebet mal achten würden, vielleicht würden wir dann eventuell feststellen, dass wir immer wieder plappern, dass wir immer uns wiederholen und wiederholen. Aber bei Jesus ist es anders. Das, was er wiederholt und immer wieder sagt, da sieht man einfach, wie wichtig ihm das ist. Man sieht einfach, wie wichtig ihm die Jünger sind. Und er wiederholt sich, er sagt immer wieder, ich habe ihnen deinen Namen genannt. Ich habe es ihnen geoffenbart. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Sie haben es bewahrt. Und immer wieder sagt er, sie haben es erkannt, sie sind wirklich auf dem richtigen Weg. Sie glauben es, dass ich gekommen bin oder gesandt wurde. Und Jesus bittet halt für sie. Gott bewahre sie, sie sind in dieser Welt. Ich werde jetzt bald weg sein, aber sie sind in dieser Welt und sie sollen bewahrt sein vor dem Bösen. Aber sie sollen halt nicht aus dieser Welt weggenommen werden. Es ist schon sehr heftig zu sehen, wie Jesus eigentlich oder wie Jesus ja sich so um seine Jünger kümmert oder wie er so besorgt um sie ist. Jesus wünscht sich einfach auch für die Jünger, dass sie noch mehr in der Wahrheit, in dem Wort Gottes gefestigt werden. Und dann will Jesus auch noch, dass sie die volle Freude haben. Und Jesus betet oder sagt dann zu Gott, du hast mich gesandt und ich habe sie auch ausgesandt. Also das, was der Vater alles von ihm wollte, das hat er getan. Das sehen wir einfach, der Wille Gottes, der wurde immer ausgefüllt, erfüllt. Entschuldigung. Es ist ein langes, intensives Gebet und es ist der längste Abschnitt hier in diesem Kapitel, wo es halt um die Jünger geht. Und da kann man einfach sehen, wie wichtig ihm das ist. Und Und Jesus hört hier nicht mit dem Gebet auf, er betet auch für die anderen Gläubigen. Und das dürfen wir auch weiterlesen. Wir lesen ab Vers 20 bis zum Schluss. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und wieder können wir halt lesen, wie Jesus sich wiederholt. Es geht um dieses Einssein. Es ist ihm wichtig, dass die Menschen, die auch zum Glauben kommen, durch diese Jünger oder durch die Menschen, dass sie auch dieselbe Einigkeit haben. Ich habe jetzt das Wort Einigkeit genannt, aber es ist eigentlich noch eine extremere Steigerung davon. Es ist nicht, dass man sich mit etwas einig wird und dann sich die Hände einschlägt und sagt, okay, da machen wir einen Kompromiss und wir werden uns einig. Nein, es ist so, dass man gar keinen Kompromiss eingeht, sondern dass man wirklich eins ist. Und in Vers 23 lesen wir das nochmal, dass sie eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wenn wir diese dieses Eins sind, dann wird die Welt erkennen, dass Jesus wirklich auf dieser Welt war, dass Jesus auf diese Welt gesandt wurde. Und heute dürfen wir durch das Abendmahl der Welt zeigen, dass wir an dieses Eins glauben, dass wir wirklich glauben, dass Jesus Christus gesandt wurde. Das Abendmahl zeigt es, dass wir diese Einstellung haben, dass Gott wirklich auf dieser Welt war. Er hat uns die Sünden vergeben und er ist auch wieder auferstanden nach dem Tod. Und ich wünschte mir, es würde hier niemanden geben, der hier jeden Sonntag sitzt und das sich alles anhört und hört sogar, dass Jesus sagt, sie sollen die Liebe erfahren, die ich von dir habe, von Gott. Diese Liebe Gottes wünschte ich, dass niemand diese verweigert. Und wenn du hier sitzt und einfach dieses nicht annehmen kannst, warum auch immer, dann bete ich für dich und hoffe eigentlich, dass du diesen Schritt doch wagst. Ich würde gerne noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf diese Welt gesandt hast, dass er für uns starb und auch wieder auferstand, dass du ihn auferweckt hast aus dem Toten, Herr. Dadurch haben wir auch Vergebung, Herr, und dadurch werden wir einst in der Ewigkeit bei dir sein, Herr, und dafür bin ich dir sehr dankbar, ich freue mich drauf. Und ich bete, Herr, für die Menschen, die hier sind, die dich nicht angenommen haben oder immer wieder damit zu kämpfen haben, Herr, ergreif du sie. Klopf an ihr Herz, Herr, und dass die einfach begreifen, dass es hier nicht nur um das Jetzt geht, sondern um die Ewigkeit. In der Ewigkeit werden wir bei dir sein und wir werden immer mehr von dir erkennen und immer mehr ins Staunen kommen, was und wer du bist, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.